Sie hören Die Winterkönigin von Maria Helleberg, gelesen von Claudia Drews. Teil 1: Das Königskind. Margarete kletterte auf das Fensterbrett und versteckte sich. Die Fenster hatten kleine Sitzbänke mit Kissen, und unter den Kissen würden sie sie nicht finden. Die Fenster waren aus klarem Glas und man konnte sie auch öffnen, aber das durfte sie nicht. Es regnete und sie war wütend. Die Sonne war verschwunden und nichts passierte. Sie hatte am Morgen solche Bauchschmerzen gehabt und jetzt dröhnte es in ihrem Kopf. Obwohl sie ganz lange geschlafen hatte, war sie so müde, dass sie sich am liebsten auf den Boden gelegt hätte und gleich wieder eingeschlafen wäre. Es kam ihr so vor, als ob sie schon seit einer Ewigkeit hier auf Vordingborg sei, ohne Vater und ohne Mutter. Jeden Morgen stand sie auf, zog dieselben Kleider an, bekam dieselbe Grütze zu essen und wurde sich dann selbst überlassen. Christopher fehlte ihr. Soweit sie wusste, ging es ihm schon viel besser. Sie war kurz davor, Ingeborg zu vermissen. Zwar hatte sie immer mit ihrer großen Schwester gestritten, aber wenn Ingeborg auf Vordingborg wäre, würde doch immerhin irgendetwas passieren. Ingeborg war nach Mecklenburg geschickt worden. Das vergaß Margarete jede Nacht und wunderte sich dann am Morgen, wo ihre große Schwester war. Ingeborg würde wohl nie wieder zurückkommen. Sie könnte sich ja auch runter zu den Mönchen schleichen. Aber letztes Mal hatte sie ein Tintenfass umgeworfen, so dass ihr der Zutritt verboten wurde. Sie könnte auch zu den Ställen gehen, doch die Pferde waren so groß und gefährlich, wenn man nicht auf ihrem Rücken saß. Sie könnte sich auch verstecken und darauf warten, dass man sie suchte, aber das langweilte sie auch, und darum fing sie an, an Ort und Stelle vor sich hin zu summen und zu singen. Einige Zeit später fanden sie sie. Sie wurde vom Fensterbrett heruntergehoben, und die große Frau, die sie nicht kannte, knetete ihre kalten, fast steifen Hände. »Du bist ja vollkommen durchgefroren, Kind«, sagte sie und nahm ihr Gesicht in ihre rauen Hände, die schrecklich kalt waren. Früher hätte sie gebissen, jetzt aber zuckte sie nur zusammen. Die Hände waren noch kälter als ihre Wangen. »Allmächtiger Gott«, sagte die Frau und nahm sie in ihre Arme. »Das überlebt sie nicht.« Auch ihre Kleidung war kalt und ihr grober Mantel kratzte an ihrem Hals. Die Frau packte sie mit einer Hand am Genick, so dass sie beinahe keine Luft bekam. Sie schloss die Augen und hoffte, bald abgesetzt zu werden. Ihre Füße baumelten vor dem Bauch der Fremden. Sie war 6 Jahre und eigentlich schon zu alt, um noch getragen zu werden. Nur Vater trug sie ab und zu, und das auch nur, weil sie so klein und leicht war. Endlich wurde sie auf ein großes Bett gelegt. Sie zitterte schon bei dem Gedanken an die klammen, blanken, eisigen Bettlaken und Decken. Aber die Frau nahm ihren pelzgefütterten Mantel und deckte sie damit zu, hob ihre Füße hoch, wickelte sie darin ein und schob warme Steine ins Bett. Es war ein komisches Gefühl, wie ein kranker Säugling behandelt zu werden. Mutter hatte 2 kleine, kranke Kinder bekommen, die gestorben waren. Sie hatten viel geschrien und waren dann in kleinen Holzkisten verschwunden. Und dann gab es da die Pest, die sie noch nie gesehen hatte, nur ihre Spuren. Vater wollte nicht, dass über die Pest gesprochen wurde, das würde sie herbeibeschwören. Doch sie hatte Tote am Wegesrand gesehen, das waren ihre Spuren. Sie brachten einen Zuber mit warmem Wasser, zogen ihr die Kleider aus und setzten sie hinein. Sie gossen Wasser über ihren Kopf und drückten sie tief in den Zuber hinein, so dass es ihr den Atem nahm. Gleichzeitig wurde sie ganz schläfrig. »Er verzeiht es uns niemals, wenn sie stirbt«, hörte sie die große Frau sagen, die noch weitere Steine unter die Decke schob. Dann machte sie sich daran, ihr langes, schwarzes Haar zu kämmen, das sich so oft verfilzte. Normalerweise schrie sie dabei immer vor Schmerzen, aber die fremde Frau war so behutsam, dass sie ganz ruhig war. »Kleines Mädchen«, sagte die Frau, »du darfst nicht krank werden. Wir haben einen Boten zu deinem Vater geschickt. Wir trauen uns nicht, deiner Mutter eine Nachricht zu senden, bevor wir nicht sicher sind, dass du dich wieder erholst.« Ihr war das ganz egal. Sie konnte sich auch nicht mehr erinnern, wie sie hieß oder wo sie gerade war. Nur die Hände, die ihr über das Gesicht streichelten, waren im Moment wichtig. Das letzte Mal, als ihr Vater zu Besuch kam, hatte sie gesehen, wie die Fahne mit dem Löwenbanner auf dem Turm gehisst wurde. Christopher hatte ihr gerade erzählt, was es damit auf sich hat. Sie war schnell vom Salzhaus weggerannt und die äußere Treppe hinunter in den Burghof gelaufen. Auf dem Weg dorthin lag ein kleiner Hügel, den sie Schweinekamm nannten. Dort stolperte sie. Vaters Pferd scheute und bäumte sich vor ihr auf. Er trug sie zurück in die Burg zu Christopher und Mutter. Schon am nächsten Tag reiste er wieder fort. Sie konnte sich nicht erinnern, wie viel Zeit seitdem vergangen war. Ihre Sehnsucht war als bitterer Schmerz zurückgeblieben und verblich langsam. Nun war nur noch ein kleiner Rest übrig. Als sie plötzlich Getrappel hörte, setzte sie sich im Bett auf. Laute Hufschläge und das Wiehern vieler Pferde im Burghof hatten sie geweckt. Das musste Vater sein, denn sie riefen da unten alle durcheinander und die Fanfaren wurden geblasen. Doch die Signale sagten ihr nichts. Vielleicht war es auch nur Christopher. Im Moment wäre auch Christopher